Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Main Event, der aktuell heute Stand, 14.06., noch 6 Tage bis zur Fight Night und toll, 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 ich möchte es nicht jinxen, noch besteht. Joanna Jędrzejczyk gegen Jessica Penne oder Penney, man weiß es nicht. Deswegen,
ja, ich find's,
ihr seid die Experten, vor allen Dingen der Wutke ist der Experte, was Frauen
angeht. Ich finde es gut, dass der Nachname von Frau Penne oder Penne natürlich der einzige ist, der uns Probleme bereitet in irgendeiner Art mit der Aussprache.
Ja.
Ganz klare Sache.
Gut, dann würde ich sagen, bei solchen Kämpfen muss der Wutke Vorrang haben.
Ja.
Er ist der Frauenbeauftragte, er ist der Frauenkenner, er ist derjenige, an dem wir uns alle halten. Und bitte, Wutke, Jędrzejczyk gegen Penne.
Ja, JJ gegen JP, das wird ziemlich interessanter Kampf. Wir werden, machen wir uns einfach mit den Namen hier. Joanna Champion hat ja wirklich die ganze MMA-Welt total begeistert. Ich glaube, so einen großen Hype gab es in längerer Zeit nicht mehr. Die niemand kannte, wirklich. Wer kannte denn wirklich Joanna Jędrzejczyk? Ich kannte sie kaum. Sie hatte diesen großartigen Kampf gegen Gadelha, wo viele Leute sagten, sie hat den Kampf vielleicht sogar knapp verloren oder auf jeden Fall hat sie ja offiziell knapp gewonnen. Und gegen Carla Esparza sah ich sie vorhin dann trotzdem hinten, weil ich dachte, Carla Esparza ist einfach viel zu gut.
Moment, saß sie Kampf vorne, gewonnen. Aber trotzdem hinten?
Nee, ich sag,
achso, nicht, ich glaube, verstanden.
Carla Esparza eigentlich.
Achso, ich habe so verstanden. Ja, gut, okay, sorry.
Tut mir leid, vielleicht habe ich auch falsch ausgedrückt, kann immer sein. Ich sag eigentlich Carla Esparza im Preview auch klar vorne, weil ich sagte, Carla Esparza ist eine bessere Grapplerin, sie ist erfahren, also wird den Kampf zu Boden nehmen und dann wird sie den Kampf langweilig gewinnen. Und es ganz kurz, sagst du ja mal so aus, es gab ja diesen einzigen Tag, den sie schaffte, und dann hat Joanna Jędrzejczyk mit ihr den Boden aufgewischt. Und zwar so brutal, dass es eigentlich Schreiben gespottet hat. Also was Jędrzejczyk mit der ehemaligen Champion machte, das war schon brutal. Also sie hat hier Stand-Up gezeigt, dass auf einem ganz hohen Niveau war, nicht nur auf einem hohen weiblichen Mixed Martial Arts Niveau, sondern auf einem ganz hohen normalen Striking Niveau. Sie hat hier, manche Leute haben ja wirklich gesagt, dass sie eine neue Generation von Sprawl and Brawl ist und selbst generell Sprawl and Brawl, nicht weibliches Mixed Martial Arts Sprawl and Brawl, sondern generell. Was sie mit Carla Esparza gemacht hat, sie einfach Takedowns droppte und sie technisch ins Gesicht schlug, das war einfach brutal und der ganze Hype war wunderbar und plötzlich war die ganze Welt Joanna Champion zu Füßen. Und das ganze Problem an der Tatsache ist weiterhin, was ist die Stärke von Jessica Penne? Penne bringt den Kampf zu Boden und dort ist sie exzellent. Sie hat gutes Striking, sie hat es bewiesen in den Victor, sie war immer Champion. Das andere Problem, was sie noch hat, ist, sie ist ja auch jemand, die lange Zeit im Attenweight kämpfte, also eine kleinere Gewichtsklasse. Und dort hat sie den Titel gewonnen, hat den dann noch später gegen den Carter, die Michelle Watterson verloren. Trotzdem ist ihre Stärke das Grappling, sie ist ziemlich gut darin. Das Problem wird sein, dass sie halt den Gewichtsnachteil hat und sie muss den Kampf zu Boden nehmen. Und das wird auf jeden Fall nicht besonders einfach gegen Joanna Champion.
Ja, genau. Also du hast zu dem Titelgewinn ja schon viel gesagt. Ich habe da ja auch einen kleinen Artikel über den Hauptkampf geschrieben, wo ich mich auch nochmal darauf beziehe. Und kleiner Tipp, die UFC hat den Kampf auch hochgeladen auf ihrem YouTube-Account. Deshalb kann man sich das auch nochmal ganz gemütlich selbst angucken. Selbst wenn man keinen Fight Pass hat.
Haben wir auch verlinkt.
Genau. Und was du ja wunderbar gesagt hast mit diesem wunderschönen Ausdruck, was technisch ins Gesicht schlagen, es war wirklich wunderbar und diesem neuen Sprawl und Brawl-Stil. Also sie hat ja wirklich ab einem gewissen Punkt nicht einfach nur Takedowns von Carla Esparza gestoppt, weil das hat man ja zum Beispiel in dem Kampf gegen Tisha Torres im Ultimate Fighter House gesehen. Selbst wenn du Carla Esparzas Takedowns locker stoppst, das stört die überhaupt nicht. Du kannst 10 Takedowns stoppen, dann kriegt sie halt den 11. durch. Aber was Joanna hier, Jędrzejczyk, so wunderbar gemacht hat, sie hat halt dann den Takedown gestoppt, ihr dann kurz einen Elbow mitgegeben oder kurz einen Kniestoß und dann ist sie erst weggegangen. Also hat für jeden Takedown sie auch noch bezahlen lassen. Es gab ja diesen wunderbaren Moment.
Sie bestraft genau, für jede genau. Aktion, die sie
genau, versucht. Es gab hat. In der ersten Runde diesen tollen Moment, wo sie ihr so einen wunderbaren Elbow verpasst hat und danach Carla Esparza erstmal mit dem Gesicht voran in den Käfig gelaufen ist, weil sie davon so benommen war. Und man hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie Carla Esparza komplett gebrochen hat in dem Kampf. Also ich meine, Carla Esparza, Ultimate Fighter Gewinnerin, hat da wirklich gute Kämpferinnen auch besiegt, wie zum Beispiel Jessica Penne und Tisha Torres, über die wir eben schon geredet haben, ist auf einem sehr hohen Niveau, ist die beste Ringerin der Gewichtsklasse und eigentlich sehr erfahren. Und du hattest das Gefühl, dass sie hier wirklich wie eine komplette Anfängerin vorgeführt wurde. Sie hatte auf einmal überhaupt keine Cardio mehr nach der ersten Runde schon, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ich meine, der Kampf fand nicht in Mexiko statt. Von daher kann die Ausrede da auch nicht gelten. Also es scheint halt wirklich, dass das auch auch mental durchaus begründet war, weil Joanna Jędrzejczyk ist, glaube ich, relativ furchteinflößend im Oktagon. Die ist da wirklich knallhart, hat unfassbare Schlagkraft auch für die Gewichtsklasse auf jeden Fall. Ja, ich meine, das, du hustest ja immer, das ist halt auch wirklich so. Sie haut wirklich verdammt hart zu. Sie hat Claudia Gedelia ja auch fast ausgenommen.
Ich huste immer, weil wir Schlagkraft
ja, das haben. Danke. Immer wieder ein Name ich weiß muss. Schon, wie wir heißen.
Oder dass ich das erklärt habe. Das
ist aber auch durchaus ein Wort, das durchaus Sinn macht.
Uli Wegner.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie auch durchaus diese Power. Sie geht gern zum Körper. Und du hast auch das Gefühl, dass sie das irgendwie auch genießt, dass sie so ein bisschen so eine sadistische Ader hat, dass sie dich auch, dass sie dir auch Schaden zufügen möchte im Käfig. Von daher, Espasa sagt.
Und sie hat auch das ganz Gefährliche. Sie hat nicht nur die rohe Power, sie hat die Technik.
Das auf jeden Fall natürlich auch, klar. Also sie hat da Espasa komplett vorgeführt, die halt im Stand natürlich jetzt keine so wahnsinnig gute Strikerin ist und vor allem halt dadurch kommt, dass sie die Gefahr des Takedowns hat und der wurde ja komplett neutralisiert. Dementsprechend war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis sie ausgenockt wird. Es war ein sehr, sehr, sehr brutales Finish. Also sie sah wirklich sehr, sehr gut aus und also sie hat halt, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, sie hat diese wunderbare Takedown-Defense, was auch absurd ist, weil im Kampf davor wurde sie, glaube ich, 6-mal zu Boden genommen, dass man jetzt darüber redet, was für eine tolle Takedown-Defense sie hat. Aber auch da gegen Claudia Gadelia, die auch eine physisch unfassbar starke Grapplerin ist, die konnte sie zumindest nicht wirklich zu Boden halten. Oft, die ist dann oft wieder sehr schnell aufgestanden, also auch da durchaus sehr
beeindruckend. Und das sind andere Takedowns natürlich genau. Von einer Jiu-Jitsu-Kämpferin genau. Und nicht einer
Wrestlerin. Gadelia kam, glaube ich, mehr so über den Clinch, aber halt auch wirklich durch extreme physische Stärke. Sie ist ja auch unfassbar groß, hat sehr viel Gewicht. Das sind alles Sachen, die Carla Espasa eher nicht tut und Jessica Penne auch nicht wirklich. Aber darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. Nee. Und von daher, wie gesagt, dieses wunderbare Striking hat sie auf jeden Fall. Am Boden weiß man nicht wirklich was von ihr, weil, warum auch, wenn sie die Kämpfe im Stand halten kann, ist das ja klar. Gegen Gadelia sah sie da auf jeden Fall nicht schlecht aus, weil Gadelia ist eine sehr, sehr gute Grapplerin und sie konnte jetzt auch nicht wirklich viel mit ihr machen am Boden. Und Jessica Penne, hast du ja auch schon gesagt, Titelträgerin bei Invicta, schien mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele Probleme mit der höheren Gewichtsklasse zu haben bisher. Sie ist ja irgendwie ziemlich groß, habe ich das Gefühl. Hat relativ lange Beine vor allem, dass sie auch, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt riesen Reichweiten-Nachteile oder sowas hatte bisher in ihren Kämpfen. Und
man muss auch noch mal wirklich dazu eine Sache dazu sagen. Frauenkämpferinnen sind, glaube ich, sehr lange gewöhnt, in falschen Gewichtsklassen zu kämpfen, weil sie früher nie die Möglichkeit hatten, in den natürlichen Gewichtsklassen zu kämpfen, sondern haben die Kämpfe an, wie sie konnten. Und es sind ja auch nur 10 Pfund Unterschied. Das ist jetzt natürlich ein Unterschied, logischerweise, klar, aber es ist kein massiver Unterschied. Das ist nicht so, wie wenn du von Lightweight ins Welterweight gehst, wo es schon 15 sind, dann geht es ja immer mehr. Deswegen kannst du nochmal so haben. Aber der Unterschied ist natürlich, Joanna Jędrzejczyk kommt eigentlich aus dem Flyweight und geht runter, während Jessica Penne aus dem Atomweight kommt und geht hoch. Es ist auf jeden Fall eine natürlichere Sache, dass Jędrzejczyk auf jeden Fall die kräftigere von beiden sein
wird. Sicherlich, ja. Und Penne, wie gesagt, du hast schon gesagt, sie ist keine schlechte Strikerin, aber ich habe sie jetzt auch nicht als wahnsinnig gut im Stand irgendwie in Erinnerung. Gegen Carla Espasa sah sie da, glaube ich.
Sie hat einen Kickbox-Hintergrund, muss man natürlich dazu sagen.
Das also ist ich
schon irre, aber...
Ich erinnere mich daran, dass ich sie gegen Carla Espasa irgendwie im Stand relativ unüberzeugend fand, damals bei Ultimate Fighter, aber es ist halt auch mal schwierig zu beurteilen im Ultimate Fighter-Haus dann. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sie den Kampf nicht im Stand gewinnen wird, höchstwahrscheinlich. Und sie muss den Kampf vermutlich...
Außer, dass sie irgendwas schockiert.
Ja, aber klar, das kann immer passieren, aber letztendlich muss sie den Kampf vermutlich zu Boden nehmen. Und... ich glaube, das wird schwierig für sie, weil sie kommt durchaus gut über den Clinch, hat solide so Judo-Würfe und Chips und sowas, aber also ich weiß nicht, sie ist jetzt auch keine großartige Ringerin, sie ist eigentlich vor allem auch dafür bekannt, dass sie durchaus öfter mal zu Boden genommen wird selber, was sicherlich in dem Kampf jetzt keine Rolle spielen wird, aber wie gesagt, im Clinch, ich räume ihr gewisse Chancen ein, ich glaube mit Double Legs oder Single Legs kannst du es gegen Joanna Jędrzejczyk einfach komplett vergessen, das hat der Kampf gegen Carla Espasa gezeigt, im Clinch vielleicht schon eher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Guard pullen könnte, wenn es anders nicht geht, weil sie halt auch so eine gute Grapplerin ist. Gerade sie hat ja diese unfassbare Flexibilität. Also gerade, du kannst sie zu Boden nehmen und dann wird sie einfach die Beine hochwerfen. Auf einmal ist sie in der Mount und du weißt nicht, wie das passiert ist. So, das könnte ich mir vorstellen. Und wenn sie den Kampf zu Boden kriegen kann, dann könnte sie sehr gute Siegeschancen haben, weil wie gut jetzt die Titelträgerin am Boden ist, weiß man halt auch irgendwie nicht. Und Penne ist da schon sehr gefährlich. Letztendlich muss ich sagen, sehe ich den Kampf dann doch relativ klar für Joanna Jędrzejczyk, weil ich glaube, sie wird den Kampf im Stand halten können. Und ich glaube, im Stand ist sie einfach um so Dimensionen besser, dass sie am Ende, glaube ich, den Kampf irgendwann per Finish auch gewinnen wird. Deshalb, ich würde vermutlich auf den TKO tippen, wieder so in Runde 2 vielleicht, aber Trotzdem, auch wenn der Kampf auf dem Papier vielleicht ein bisschen relativ klar aussieht, ist auch sehr deutliche Favoritin. Ich glaube, so eine Quote von 1,15 oder sowas um den Dreh, als ich das letzte Mal geguckt habe, was ja schon sehr deutlich ist. Trotzdem, ich freue mich sehr auf den Kampf. Mir gefällt der Kampf auch weiterhin besser als der originale Main Event, aber das mag nur an mir liegen. Und ich freue mich auf den ersten Titelkampf in Kontinentaleuropa, was ja auch mal eine nette Sache ist. Und ich glaube, es wird ein sportlich sehr interessanter und guter Kampf und
relevant.
Ja, relevant natürlich sowieso als Titelkampf. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, und was Jendrich natürlich auszeichnet, ist, dass sie nicht nur eine einfache über ihr Boxen kommt, was sie nicht nur nur zum Gesicht zeigt, wie viele Mixed Martial Arts Kämpfer generell, die irgendwie nur relativ einfaches Boxen zeigen und immer nur einfaches Kombinationsgesichtssachen. Ihre Kombinationen enden häufig am Körper, sie hat sehr viel Kicks eingebaut, sie hat einen Muay Thai Hintergrund noch dazu, sie ist also auch im Clinch sehr, sehr stark. Dass man Penne natürlich auch dazu sagen muss, ihr Hintergrund ist natürlich. Sie hat einen Kickbox-Hintergrund, aber ihre Stärke ist das Jiu-Jitsu, was sie gewonnen hat. Wie gesagt, ihre hohe Flexibilität, die man an den Tag legt. Ihre Takedowns sind damit eher vielleicht mit Galea. Und Galea hat ihre Chickman mehrfach zu Boden genommen, hat sie dann nicht halten können. Aber ich könnte durchaus mir eher vorstellen, dass er eine PNE den Takedown holen könnte gegen Jedrzejczyk. Ich bin mir aber durchaus im Klaren, dass selbst dann es nicht besonders einfach wird. Wie gesagt, Jedrzejczyk zu halten, ist glaube ich nicht besonders einfach. Es kann immer mal was passieren und natürlich könnte auch eine PNE einfach gerade pullen und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Jedrzejczyk sah ihren Titelgewinn so dominant und klasse aus, dass es sah aus wie eine neue Ära. Man weiß ja, wie es mit Ehren im Mixed Martial Arts geht. Meistens gehen die sehr schnell zu Ende. Deswegen habe ich sie glaube ich gerade gejinxt, aber ich werde nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ich werde trotzdem dazu sagen, sie trainiert jetzt mit jemandem wie Robert Drysdale, deswegen ist sie jetzt auf einmal auch eine super Bodenkämpferin und wird höchstens durch den Drogentest fallen, aber das wird erst danach die Rolle spielen. Am Tag, wo der Kampf stattfindet, wird sie gewinnen. Juliana Dreschischek knockt Jessica Penne aus.
Ich hoffe, aber sie wird von mehr Leuten kämpfen.
Ich wollte gerade Robert Drysdale. Ich würde sehr hoffen,
ja. Oh Mann. Wenn die Halle so leer ist beim Main Event, das wäre schon...
Das wäre hart, ja.
Lassen wir das. Gut, haben wir alles abgearbeitet zum Main Event. Ich werde dazu nichts sagen, weil es mich ich finde es eigentlich interessiert, aber ich zu wenig Vorkenntnis habe.
Also du willst interessiert das total, aber du willst aber unbedingt über Dennis Siever
reden. Ja, ich will dein unbedingt Homeboy. Mit Dennis Siever reden. Naja, nee, keines ist mein Homeboy. Ja. Also wir haben damals, als UFC Berlin angekündigt wurde, ja mit dem Main Event gerechnet, Gustafsson gegen Teixeira. Und mit dem Co-Main-Event Siva gegen Kawajiri, der ist jetzt noch da, der Main-Event, ich vortrefflich drüber streiten, ist aber natürlich kein schlechter Kampf, allein weil es ein Titelkampf ist, also das würde ich mir jetzt auch nicht sagen lassen.
Das hätte ja eh nicht stattgefunden.
Ja, und von daher, alles andere an der Card ist, glaube ich, so ziemlich auseinandergebrochen, aber da kommen wir gleich noch zu. Dennis Siva gegen Tatsuya Kawajiri, bevor wir dazu kommen, Wutke, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist der Kampf zwischen dem Deutschen gegen den japanischen Star?
Ja, es ist auf jeden Fall der größte japanische Star aller Zeiten, vielleicht auch der beste japanische Kämpfer aller Zeiten, würde bestimmt die UFC behaupten, wenn er gewinnt. Und Dennis Siver ist ja bekanntlicherweise vielleicht an den Abend nicht mehr der beste deutsche Kämpfer aller Zeiten.
Das kann natürlich sein. Tatsuya Kawajiri hat jetzt gegen Clay Guida verloren. Und ein anderer Favorit von dir, Wutke, davor hat er sein UFC-Debüt gefeiert bei der Singapur-Show gegen Sean Soriano. Jonas wird sich daran erinnern. Wir haben da einige Gespräche im Chat drüber geführt, dass Henry Uft ja gesagt hat, dass Sean Soriano absoluter Weltklasse-Striker ist. Und da ist dem Jonas wie immer der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich muss die Geschichte immer wieder erzählen. Sean Soriano ist übrigens mittlerweile aus der UFC entlassen, hat 3 Niederlagen in Folge, das nur nebenbei. Und Kawajiri hatte anfangs im Stand ein bisschen Probleme, hat ihn dann zu Boden genommen und zermittelt. Ich denke nicht, dass es so einfach wird gegen Dennis Siver, der jetzt auch eine sehr interessante UFC-Geschichte hinter sich hat, ist 2012 damals ins Featherweight gegangen, hat da Diego Nunes und Nam Phan besiegt,
schon so lange her, ne?
Es ist wirklich schon lange her, ja. Hat dann gegen Cub Swanson verloren, obwohl er anfangs im Kampf sehr, sehr gut aussah. Ich glaube, die erste Runde sogar gewonnen hat. Hat dann Manny Gamburian besiegt, hat den Drogentest allerdings verloren. Ja. Braucht man nicht großartig was zu sagen, ist dann gesperrt worden. Hat dann gegen Charles Rosa gekämpft, sollte aber eigentlich, glaube ich, gegen Robert Whiteford kämpfen oder so. Also auch jemand Unbekanntes. Und dann war es noch Taylor Lapillus, genau, der jetzt auch auf der Karte steht, glaube ich, gegen den er kämpfen sollte.
Ja, da gibt es auch diese tolle Story, die ich vielleicht gleich noch erzähle, ja, ja. Wenn wir dazu noch Zeit haben.
Nein, gut. Haben wir nicht. Und dann hat er King Conor McGregor
dann gekämpft. Dann halt nicht.
Dann wird das Ausgang.
Ja.
Ja, sehr gerne. Ja.
Können wir vielleicht mit der wichtigsten Frage anfangen? Was glaubt ihr, wird er mit der Lederjacke zum Käfig kommen?
Es ist mir scheißegal, ob er nackt oder mit Leder zum Ring kommt. Mein
Gott. Es wird der UFC aber nicht egal, wenn er nackt zum Ring kommt.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ab dann verboten.
Ich glaube, es ist seitdem verboten, nachdem Dennis Holman mal komplett nackt eigentlich gekämpft hat.
Ach ja.
Genau. Genau. Ja, also ich denke, als Dennis Siever hier den Kampf gewinnen wird. Tatsuya Kawajiri ist natürlich ein Veteran. Er hat eine tolle Siegserie eigentlich gehabt von 2011 her noch. Hat diesen Kampf gegen Melendez verloren, über den wir letzte Woche fälschlicherweise gesprochen haben, weil Jonas ja eigentlich über den Melendez gegen Kawajiri-Kampf sprechen wollte. Hat dann Fickett besiegt, Hansen, Miata, Omigawa auch besiegt bei Dream noch. Und ja, ist aber auch schon, wie alt ist
er? 37.
37, Dennis Siever ist 36, glaube ich, ja, genau. Und von daher, zwei Veteranen des Sports. Siever ist ein gar nicht so schlechter Grappler eigentlich, sieht man zwar relativ selten, weil er immer stehen will, ist aber mit der Zeit auch relativ langsam geworden, habe ich so den Eindruck. Ich denke, dass es für Kawajiri noch reichen wird. Vielleicht zeigt er mal wieder diesen Spin-Kick zum Körper, der in jedem Hype-Video vorkommt, und der, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gezeigt hat. So
ungefähr. Also er hat Charles Rosa damit fast ausgenockt sogar. Ist gar nicht so lange her. Aber das letzte Mal gefinisht damit hat er vor 2009, ja genau. Als Brandon Vera noch im Main Event
stimmt gegen Dingens hat er ihn auch noch gezeigt, in Charles Rosa, ja. Wie dem auch sei, ich denke, dass Siva hier eine Decision gewinnt. Ich glaube nicht, dass er ihn finishen kann. Und ich denke, wird größtenteils im Stand stattfinden. Vielleicht nimmt ihn Siva ein, zweimal zu Boden, um die Runden zu gewinnen oder so ähnlich. Und ich glaube, dass Siva hier den Kampf gewinnen wird. Ich möchte noch anfügen, dass ich Dennis Siva keine Fragen stellen werde. Das übernimmt der Jonas, weil er ja schon persönlichen Kontakt zu Dennis Siva gepflegt
hat. Ja, ich habe mich mal auf der FIBO sehr angeregt mit ihm unterhalten. Also ich bin eigentlich sehr großer Fan von Kawajiri seit Jahren schon. Ich habe ja von euch beiden, wurde ich hart dafür kritisiert, dass ich ihn als Legende bezeichnet habe. Da stehe ich auch weiterhin zu, durchaus. Aber ist jetzt mal eine andere Frage. Er hat eine ewig lange Karriere natürlich schon gehabt. Er hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er halt der Crusher ist, was weiterhin ein großartiger Nickname ist. Ich hoffe jetzt noch, dass er mit dem Lied von Anfall auch noch rauskommt. Das wäre das absolute Highlight.
Oh ja, das wäre ein Traum.
Von Robbie Brookside begleitet. Das wäre so großartig. Aber er hat halt diesen sehr, sehr schönen Stil, dass er eigentlich ein Ringer ist mit einem Ringer-Hintergrund und unfassbar gute Top-Control hat. Also wirklich tolles Ground and Pound, auch verbesserte Submissions in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass er da noch ein bisschen mehr einen Fokus drauf gelegt hat. Wenn er dich mal zu Boden nimmt, ist es extrem schwierig, wieder hochzukommen. Die Frage ist halt, schafft er es hier, Siever zu Boden zu nehmen? Und ich finde, dass Kawajiri nach der Niederlage gegen Melendez, wo er keinen Stich gesehen hat, ist er ja runtergegangen in Featherweight. Ich weiß nicht, ob es direkt danach war, aber dann hatte er am Ende in den letzten Tagen von Dream so eine richtig schöne Serie eigentlich gestartet, wo er Joachim Hansen submitted hat. Er hat Kazuyuki Miyata besiegt, der ja auch mal groß gehypt war als der Typ, der in jedem Kampf einen German Suplex gezeigt hat. Das war auch so eine tolle, tolle Sache damals. Auch so ein sehr guter Ringer, den er komplett demontiert hat im Prinzip. Dann hat er eine Weile nicht gekämpft, hatte einen einzigen Kampf bei ONE FC, was auch irgendwie komisch war, war dann auf einmal bei Dream zurück, hat dann irgendwie ewig nicht mehr gekämpft über ein Jahr und war dann auf einmal in der UFC. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er zu dieser Zeit einen richtig tollen Run hatte im Featherweight und dann irgendwie einfach anderthalb Jahre nichts mehr passiert ist, und in der Zeit hat er, glaube ich, schon wieder ein bisschen abgebaut. Also gegen Soriano hat er lange gebraucht, bis er einen Takedown geschafft hat. Er hat es dann irgendwann geschafft. Am Boden hat er ihn komplett nass gemacht im Prinzip. Und gegen Clay Guida hat er wirklich überhaupt irgendwie keinen Stich gesehen. Wurde zu Boden genommen.
Ja, gut, Clay Guida.
Wurde zu Boden genommen.
Ja,
wurde
klar.
Von Clay Guida fast ausgenockt. Das ist dann schon so ein Warnzeichen, wo man denkt so, okay. Also von daher, er hat
Naja, Clay Guida hat ja auch Rafael dos Anjos ausgemacht.
Ja,
der hat ihn noch
vermittelt
und genau, ausgemacht.
Er hat alles mit dos Anjos gemacht und ist auch weiterhin die Nummer 1 im Lightweight, ganz klar. Also Kawajiri hat halt schon so viel erlebt, hat über 40 Kämpfe, ist halt Ewigkeiten aktiv. Ich weiß halt nicht, in dem Kampf gegen Guida sah er wirklich nicht gut aus. Es könnte halt sein, dass er langsam so den Zenit überschritten hat und einfach nicht mehr auf diesem hohen Niveau kämpfen kann. Man weiß es nicht. Die Karriere von Dennis Stever war in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie sehr komisch. Ich meine, gegen Cub Swanson hat er die erste Runde noch gewonnen. Es sah eigentlich ziemlich gut aus, wurde dann ausgenockt am Ende. Gegen Manny Gambolin, das war so ein Arbeitssieg, wo er, glaube ich, auch mit seinem Ringen gewonnen hat. Dann ist er halt durch einen Drogentest gefallen. Dann gab es diesen eigentlich relativ absurden Kampf gegen Charles Rosa, wo er ursprünglich einen Aufbaukampf gegen Rob Whiteford oder so jemanden kriegen sollte, der dann irgendwie reihenweise die Gegner ausgefallen sind, wo man auch sagt, es ist ein solider Sieg, er sah nicht schlecht aus, der Kampf war sehr unterhaltsam, aber Charles Rosa ist natürlich jetzt nicht das Niveau. Er
hat keinen Enzugiri.
Genau, das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt auch nicht das Niveau, was Dennis Siever kämpfen sollte eigentlich. Und dann für Conor McGregor war er halt der klare Aufbaugegner, hat die ersten 2-3 Minuten gar nicht schlecht gekämpft, ihn ein paar Mal gut gekontert. War ein
super Aufbaugegner.
Und am Ende hat er natürlich klar verloren, was keine Schande ist, weil Conor McGregor halt unfassbar gut ist auch. Auch da steht er halt so ein bisschen in der Luft, von daher, ich bin gespannt drauf. Ich denke, es wird ein unterhaltsamer Kampf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Kawajiri, wie gesagt, wenn er ihn zu Boden kriegt, würde ich sagen, dann steht Dennis Siever auch nicht mehr auf in der Runde, weil er ist jetzt vom Rücken aus nie ein begnadeter Grappler gewesen und Kawajiri ist on top wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob er es wirklich schafft. Ich glaube, er wird eine Runde gewinnen, aber ich glaube, letzten Endes wird Dennis Siever ein unterhaltsames Kickbox-Duell gewinnen mit so 29, 28, sowas in der Art und ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ein guter Kampf.
Dennis Siever, der 92. beste Striker im MMA.
Na, endlich!
Damit ist er eine Position von dem härtesten Striker im Lightweight, Dustin Poirier, und noch zwei Positionen über Anthony Rumble Johnson, der auf 95 gerankt.
Was ist los?
Keine Sorge, Brock Lesnar ist Nummer 96.
Wo ist denn Cole Conrad?
Der ist nicht gerankt, aber Nummer 100 ist Evangelista Cyborg.
Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Das kann nicht deren Ernst sein.
Gut,
er hat Nick Diaz-Ausstrike, was?
Ja, er müsste viel höher gerankt sein. Ja. Aber ja, ich werde jetzt gar nicht so viel über den Kampf reden, weil ihr beiden habt sehr viel über den Kampf gesprochen. Das ist schon sehr, sehr unfair. Man kann das über die große Takedown-Defense noch nicht von Dennis Siever reden, der ja mal Jonas Lieblingsgeber George Sodopoulos gestoppt hat, als er kurz vorm Lightweight-Title-Shot stand in Australien. Und da hat er ihn ja nahezu BJ Penn-eske Takedown-Defense gezeigt und hat den Hype schon komplett derailed. Das war sehr schön. Crusher Kawajiri, einer meiner Lieblingskämpfer, als er hochgekommen ist. Spektakulärer Kämpfer. Es freut mich, dass er da ist. Es könnte teilweise auch ein sehr, sehr trauriger Kampf werden. Denn beide sind jetzt langsam so am Ende ihrer Karriere angekommen. Ich meine, es ist Featherweight und da ist 36, 37 alt. Die sind beide keine Schwergewichte. Obwohl Dennis Siever manchmal so ein bisschen so aussieht, das wäre ein Schwergewicht, was einfach ein bisschen kleiner ist. Der kleine Schokoladenpanzer, wie wir ihn in der TV mal genannt haben. Mit seiner großartigen Lederjacke wird er hier wahrscheinlich den Terminator geben. Und ich sage, Dennis Siever wird hier den Crusher stoppen. Er wird ihn zerdrücken. Er wird ihn verprügeln. Und ich sage, in der dritten Runde gewinnt er eine Decision.
Wenn die vorher gewinnen würde, wäre es ja eine Technical Decision.
Das könnte vielleicht sogar der Fall sein. Vielleicht gibt es dann einen Stoß in die Augen.
Genau. Und dann geht's in den Scorecards. Das wäre hervorragend.
Ja, das wäre super.
Aber ja, sehr Spaß. Ich glaube, Dennis Siever gewinnt in der Decision. Ich halte ihn durchaus immer noch für einen absoluten gefährlichen Gegner für jeden. Kawajiri ist ein Top-Kämpfer immer noch. Es ist ein wirklich guter Kampf, so zwischen zwei Kämpfern im Featherweight, die halt so mitten im Nick stehen. Für beide ist es die letzte Chance. Für beide nicht die letzte Chance, nochmal einen Run zum Titel zu machen, logisch. Aber es ist nochmal wirklich relevant zu haben. Beide sind am Ende ihrer Karriere. Wer hier verliert, ist von der UFC, glaube ich, nicht mehr wirklich als relevant angesehen. Wenn Dennis Siever hier gewinnt, ist er für Deutschland immer noch wichtig. Kawajiri könnte man immer noch mit Japan retten. Er hat ja auch bisher ein 1-1-Rekord in der UFC. Deswegen wäre er nicht gefährdet, dass er entlassen wird. Aber er könnte wahrscheinlich nur noch in Japan antreten. Und Dennis Siever droht natürlich auch der Fall, dass er vielleicht dann nur noch in Deutschland kämpfen würde.
wenn es bei der nächsten UFC Berlin Show zu Dennis Siver gegen Clay Guida kommen würde, wärst du dann mit am Start?
Ja, höchstwahrscheinlich mit sehr vielen neuen Hosen im Gepäck. Damit gehe ich an den Pressebereich mit so einem Koffer.
Und, ja, genau. Und lässt dir die.
TMI.
Lässt dir die alle signieren, nicht wahr?
That got out of hand fast.
Nein, aber ich bin Dennis Siver gegen Clay Guida wäre ein absoluter Traumkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mal behaupten, dass der Kampf nicht stattfindet, weil Clay Guida geht ja ins Lightweight hoch und kämpft gegen Rafael Dos Anjos.
Natürlich, klar. Gut, machen wir mal weiter im Text und sprechen über Peter Sobotta, der jetzt ein bisschen Pech hatte. Er sollte schon zweimal gegen Sergio Moraes antreten. Einmal war er verletzt, jetzt ist Sergio Moraes verletzt. Jetzt kämpft er gegen einen gewissen Steve Kennedy.
Oder Steven Kennedy. Nein, er heißt Steve, das ist mittlerweile klar. Also Sherdog, ich habe einfach auf Sherdog mal geguckt, als der Kampf angekündigt wurde. Da heißt er Steven, das Alter ist unbekannt und er hat mal gegen Jesse Taylor in 0 Sekunden per Submission verloren. Also die Seite ist da nicht so ganz upgedatet.
Hier steht Steve Kennedy bei
Okay, dann haben sie es mittlerweile vielleicht sogar geändert, weil er halt von der UFC verpflichtet
wird. Topology ist das immer noch Steven.
Also, aber es spielt auch keine Rolle, weil die Namen, weil wahrscheinlich 85% der Steves Steven das heißen. Kann durchaus sein. Aber das mit Jesse Taylor ist noch aktuell. Ja, aber gut, dass du Jesse Taylor sagst. Das ist nämlich neben Ben Mortimer der einzige Kämpfer, den ich kenne. Und Ben Mortimer kenne ich nur, weil er bei Impact FC gegen Caro Parisian verloren hat. Er hat einen Kampfrekord von 22 und 8, ist 32 Jahre alt.
22 und trainiert 8 hat er? Okay, das sind auch wieder...
22 und
okay,
6.
Ja gut, okay. Ich dachte, jetzt wären schon Niederlagen wieder dazugekommen.
Das ist mein genau, auf dem Weg nach Deutschland. Tut mir leid. Trainiert auch in Australien noch, also ist Australier, was ich ja ganz interessant finde.
Ja. Soll ich noch ein bisschen was zu ihm erzählen? Ich habe mich da ja ein bisschen schlau gemacht.
Ich bitte darum.
Natürlich. Das Interessante ist halt, du hast es schon gesagt, er hat einen sehr ausführlichen Rekord mit fast 30 Kämpfen. Alle, glaube ich, in Australien oder fast alle und wie gesagt, größtenteils gegen niemanden, von dem man je gehört hat. Was auch klar ist, weil wir gucken wenig MMA-Shows von Australien aus Australien. Das ist jetzt sicherlich nicht überraschend. Jesse Taylor kennt man halt, das ist jetzt auch keine Schande, gegen den zu verlieren. Der ist ja eigentlich ziemlich gut, wenn er
trainiert. Ja, 0 Sekunden.
Ja, 0 Sekunden. Also, Renek Tok in 0 Sekunden ist natürlich so ein bisschen kritisch. Das wirft schon Fragen auf. Hat jetzt 7 Kämpfe am Stück gewonnen. Und was bei ihm halt interessant ist, er ist 32 scheinbar. Also es scheint so zu sein, er ist, sag ich mal, wie man auf Englisch so schön sagen würde, ein finished product. Also da wird man jetzt, glaube ich, keine riesen Entwicklung noch erwarten. Der wird so seit einigen Jahren ungefähr wissen, was er macht und da wird jetzt vermutlich nicht mehr viel verändern. Und er hat ja auch schon viel Erfahrung. Und was halt interessant ist, also auf dem Papier hat er irgendwie alle Komponenten gut abgedeckt. Er ist BJJ Black Belt. Er ist ein National Freestyle Champion im Ring, wo halt auch die Frage ist, was sagt das jetzt in Australien aus? Aber gut, er hat auch ein paar Profi-Boxkämpfe gemacht, ein paar Multi-Kämpfe, also so auf dem Papier hat er quasi alles, sag ich mal, so abgedeckt, diese drei verschiedenen Komponenten, wenn man es so nennen will, Ring, Grappling und Striken. Die Frage ist halt so ein bisschen, kann er die kombinieren? Es gibt da einen ganz netten Artikel auf Bloody Elbow von Zane Simon, der für jeden, also zum einen hat er halt so ein Roster, wo er immer updatet, wenn jemand gefeuert wird und verpflichtet wird, was die UFC ja irgendwie nicht so gut macht. Also auf der UFC-Seite kriegst du auch noch Profile von Leuten, die seit 5 Jahren entlassen sind und sowas. Und er schreibt dann auch zu jedem, der verpflichtet wird, immer so einen kleinen Artikel, was, wie ich finde, sehr hilfreich ist. Und seine Einschätzung von ihm ist halt quasi, dass er quasi diese isolierten Sachen alle ganz gut kann. Er hat ein relativ solides Boxen, er kann durchaus gut ringen, er kann on top ganz gut was machen, aber ihm fehlt halt quasi so ein bisschen diese Übergänge. Also er hat halt, klar, Australien da, wenn du in Australien MMA-Kämpfer werden willst, musst du vielleicht auch zu einem Boxing-Trainer gehen, um Boxen zu lernen und nicht zu so einem großen Camp gehen, wo dir alles so kombiniert beigebracht wird. Also quasi, ihm fehlt quasi scheinbar nach seiner Einschätzung so ein bisschen diese verbindenden Elemente. Also zum Beispiel das, was so jemand wie Mighty Mouse Demetrius Johnson so perfekt macht. Bei dem ist das ja aus einem Guss quasi. Der kann sofort zwischen...
Ja, also Stephen Kennedy ist nicht so
das
gut.
Das ist richtig, ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also,
das kommt jetzt
so, jemand wie Mighty Mouse, der kann ja komplett ohne nachzudenken, komplett flüssig wechseln vom Striking in den Clinch, zum Takedown, zum Grappling, dann mit Ground and Pound alles kombinieren. das scheint bei ihm halt vielleicht so ein bisschen das Problem zu sein. Also er hat durchaus solide Skills scheinbar überall so, aber die Verbindungen fehlen vielleicht so ein bisschen. Ist halt schwierig einzuschätzen, wie gut er jetzt genau ist, weil halt die namhaften Gegner so ein bisschen fehlen. Er ist sicherlich vermutlich kein einfacher Gegner für Peter Sobotta, gerade halt so kurzfristig. Und was man ja auch sagen muss, Peter Sobotta hat sich vermutlich vor allem darauf eingestellt, Takedown-Defense und sowas zu trainieren, weil er halt wusste, er kämpft gegen den Weltklasse-Grappler in Moraes, das kann man durchaus so sagen, und hat da vermutlich einen sehr Grappling-intensiven Kampf erwartet. Und jetzt kämpft er gegen jemanden, der, wenn man ihn, also vielleicht vor allem durch ein Striking noch am besten ausfällt, also es ist ein komplett anderer Kampf und ich bin sehr gespannt, wie Peter Sobotta sich darauf einstellen kann. Bitte.
Noch was Einschnitt zu finden. Es ist ja bestimmt nicht so einfach, nicht so viel Videomaterial für Steve Kennedy zu finden.
Ja,
das war ja auch Steve Kennedy. Ja.
Genau.
Was ich eine viel größere Sache finde, ist eigentlich, dass Steve Kennedy aus Australien anreist, innerhalb relativ kurzer Zeit Gewicht machen muss, eine halbe Weltreise hinter sich hat, dann in Deutschland irgendwie aufschlägt. Also da muss er erstmal Gewicht machen und dann gucken,
wie
er
kämpft.
Und also klar hat Peter Sobotta da mehr zu verlieren.
Am Tag, bevor er das Gewicht machen muss, wird er auch noch von uns interviewt, also das ist alles echt schlecht. Sehr, sehr, sehr große Belastung für ihn hier.
Genau.
Ja. Also so möchte noch irgendeiner was zum Kampf sagen?
Sozusagen jetzt noch, ja, wir müssen da gleich noch die Kämpfe tippen, wäre es unser Serientrainerkampf.
Genau, sonst wäre ich ja direkt zu meinem
Tipp. Nö, ich sag nur was zum Kampf. Steve Kennedy hat doch eine relativ spannende Sache. Er ist auch jemand, der im australischen Mixed Martial Arts Sache geht. Sehr viele verschiedene Gewichtsklassen. Der hat auch schon mit Light Heavyweight gekämpft. Viele seiner letzten Kämpfe waren alle Middleweight. Er hat wirklich gegen keinen großen Namen gekämpft, aber hatte immer sehr viele Ansetzungen gegen bekanntere Namen aus australischen Mixed Martial Arts gehabt, die dann ausgefallen sind. Er hat zum Beispiel eigentlich gegen den UFC-Veteran Vic Grujic sollte er kämpfen, gegen Daniel Kelly, der vor kurzem gegen Sam Alvey verloren hat, sollte er mal kämpfen, er sollte auch mal gegen JJ Ambrose kämpfen, der ja bei Affliction 1 gegen Mike Pyle verloren hat. Und deswegen, er hat bestimmt viele Chancen vielleicht mal haben können, die dann nie was geworden sind. Das ist für ihn die größte Chance überhaupt. Peter Sobotta hat den letzten Kampf gewonnen gegen Pavel Pavlak, da sah er ja ziemlich verbessert aus. Ich meine, vorher, UFC wirkte für ihn wie viel zu früh kommen.
Ja.
Als er das erste Mal da war,
da
war es wirklich so, dass er wirklich wirkte wie, okay, er hat durchaus Potenzial, aber er verliert gegen Amir
Sobotta. Ja, ich meine, er war ja 22 erst oder sowas, glaube ich. Ja, also
richtig, und er kam gegen Pavlak zurück, er war da auch der Underdog, wie ich nochmal nachschaue.
Das war er in jedem seiner UFC-Kämpfe bisher.
Das ist eine schöne Statistik. Und zum ersten Mal, dass er dann auch bewiesen ist. Er sah dann ziemlich cool, das reicht mir sein Striking ziemlich stark aus. Und
Taekwondo-Hintergrund.
Ja klar, aber er hat es auch wirklich mal durchgemacht und ich fand eigentlich, dass er da durchaus Potenzial bewiesen hat, etwas, was er vorher für mich nicht wirklich zwar hatte, aber dass er es dann in der UFC nicht mal zeigt, hat mich wirklich richtig glücklich gemacht. Und jetzt kämpft er aber auch gegen jemanden wie Steven Kennedy, der vielleicht nur eine einzige große Chance hat, in der UFC zu beweisen. Und wenn er natürlich jetzt hier hingeht, nach Deutschland kommt und dann den deutschen Kämpfer wieder so weiter stoppen kann, das wäre natürlich ziemlich groß. Sobotta, wie du angesprochen hast, hat die bestimmt auf einen Kampf eingestellt, wo er sehr viel Takedown stoppen muss oder sehr viel Clinchen stoppen muss. Jetzt kämpft er gegen jemand, der vielleicht mehr ein Boxer ist. Der Vorteil natürlich ist trotzdem, dass Sobotta selber mehr ein Striker ist und deswegen könnte er sich vielleicht da besser nach Hause fühlen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl weiterhin mit Sobotta. Er hat mich im Pavlak-Kampf eigentlich überzeugt und ich bin eigentlich diesmal sehr optimistisch mit den deutschen Kämpfern und ich sage, er wird hier einen Kennedy stoppen. Ich kann niemals auf einen Kennedy tippen, außer heißt Tim Kennedy. Deswegen sage ich, Peter Sobotta gewinnt eine wunderbare Decision.
Ich kann übrigens ein Update geben. In den letzten 10 Minuten oder so sind die Wettquoten von der Maincard veröffentlicht worden und Peter Sobotta ist tatsächlich zum ersten Mal in seiner UFC-Karriere der Favorit. Das ist natürlich sehr schön. Im Prinzip sind ja alle deutschen Kämpfer auf der Maincard sind Favoriten. Von den Prelims weiß man noch nichts. Sonst nichts groß Erwähnenswertes. Ich schließe mich dir an. Ich glaube, für Kennedy gibt es sehr viele Belastungen hier, die wir schon erklärt haben mit der kleinen Weltreise und dem Weightcut und der kurzfristigen Ansetzung und so weiter und so fort. Und vor allem, ich weiß halt viel zu wenig über ihn. Von Peter Sobotta weiß ich halt zumindest einiges. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn auf jeden Fall besser einschätzen kann und ich denke schon, dass er den Kampf hier gewinnen kann. Also er ist im Stand ja auch gar nicht so schlecht. Er zeigt ja durchaus ganz gute Kicks. Auch wenn ich vielleicht nicht glaube, dass er den Kampf unbedingt im Stand halten möchte. Und ich denke, er wird irgendwann das dann auch schaffen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Ob er ihn finishen kann, ich habe keine Ahnung, weil davon weiß ich von Steve Kennedy einfach viel zu wenig. Deshalb tippe ich auch mal auf Subata per Decision.
Ich schließe mich da an. Ich würde allerdings sagen, dass er ihn submitten kann. Ich weiß nichts über Steve Kennedy. Ich setze es einfach mal voraus. Subota, ihr habt es schon gesagt, im Striking verbessert. Vor allen Dingen die Takedowns kommen jetzt durch Pavlak, durchaus ein solider Gegner, den er sehr dominiert hat bei UFC Berlin letztes Jahr. Er hat sehr gutes Grappling, er ist ein Dean Lister Black Belt, ja, Dean Lister, der bei der letzten PK neben auf dem Boden saß, wird wahrscheinlich auch dieses Mal anwesend sein.
Setz dich mal neben ihn auf dem Boden.
Ja, genau, warum auch nicht. Dann Pascal Kraus schwärmt ja immer von Peter Sobotas Grappling, wenn man ihn so reden hört, und ich glaube, dass er hier vielleicht Steve Kennedy dann finishen kann. Ich sag mal, er holt in der zweiten, dritten Runde, wenn Kennedy vielleicht ein bisschen die Puste ausgeht. Wie gesagt, diese erschwerten Bedingungen für Kennedy haben wir schon drüber gesprochen. Er wird einen zweiten UFC-Kampf kriegen, denke ich, steht ganz außer Frage. Und Peter Sobotta wird hier sein erstes UFC-Finish, beziehungsweise der erste Kampf in der UFC von ihm überhaupt, der vorzeitig beendet sein wird. Ich sag, er holt eine Submission hier gegen den guten Steve Kennedy. Nächster Kampf und letzter auf der Maincard: Lukas Zajewski gegen Nick Hein. Wer möchte anfangen? Was soll ich anfangen? Ist egal. Ich kann nur relativ wenig zu Lukas Zajewski sagen. Ich weiß nicht, ob wir mehr sagen können.
So,
ich
habe nur
gesehen, dass er
Martin... Ich wollte gerade Jonas vorschlagen, weil er hätte, glaube ich, irgendwas Schönes bei Zajewski.
Ja, dann bitte, Jonas. Er hat Martin...
Ja, das ist das Einzige, was ich über ihn weiß, ehrlich gesagt.
Ja, also, wow. Er ist noch
ziemlich jung. 24, hat bisher 13 Siege und 0 Niederlagen, und von den Gegnern kenne ich halt auch nur Martin Held. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Das heißt, er war da 19 und Martin Held war irgendwie 12 oder so.
Ich weiß es nicht. Ja. Stopp. Du hast aber jetzt hier letztes Mal auch hier Pavel Pavlak gehypt, nur weil er unbesiegt ist.
Ich habe ja nicht gesagt, dass er deswegen schlecht ist. Ich sage nur, dass ich das beeindruckend finde, dass die alle noch so jung sind. Martin Held ist zum Beispiel 23 erst. Also das sagt durchaus was aus, weil Martin Held hat natürlich einen sehr speziellen Stil. Der von Nick Hein ist sicherlich vollkommen anders, würde ich einfach behaupten. Ich glaube jetzt nicht, dass...
Ja gut, der Kampf ist ja nicht Nick Hein gegen
Nee, ich meine nur, ich meine nur, das ist durchaus beeindruckend, dass er so einen Sieg über Martin Held hat. Und wie gesagt, sonst kann ich ehrlich gesagt wenig über ihn sagen. Aber es wirkt auf jeden Fall jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein Gimmick-Kampf für Nick Hein. Also er ist relativ klar ein Favorit, so Quote so um die 1,5. Könnte größer sein, aber ist schon sehr, sehr solider Favorit eigentlich. Aber es ist ein solider Kampf und ich bin gespannt drauf, wie es jetzt mit Nick Hein weitergeht. Ich meine, für viele Leute hat er ja gegen in seinem letzten Kampf kontrovers verloren.
Gegen James Vick. Pride Scoring hat er gewonnen.
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den Kampf damals für James Vick dann doch gescored. Die erste Runde hat Nick Hein halt.
Ja, das spreche ich ihn nochmal an.
Ja, bei UFC. Das gerne. Die erste Runde hat Nick Hein auf
jeden Fall. Nein, ich spreche ihn darauf an, dass du den Kampf
für James Vick. Ja, das ist mir klar, genau darauf beziehe ich mich gerade. Wie gesagt, die erste Runde hat Nick Hein auf jeden Fall klar gewonnen mit 2 Knockdowns. Danach hatte er halt das Problem, dass er dann mit James Vick gestrikt hat, und James Vick ist, glaube ich, 20 Zentimeter größer als er so ungefähr, und das ist jetzt gar nicht mal so sehr übertrieben.
Ja, Dr. Himes hat er auch im Striking
gekriegt. Okay, 20 Zentimeter.
Also er hat die Distanz nicht mehr.
Und dann war es halt für ihn sehr, sehr schwierig, diesen Kampf zu gewinnen, weil James Vick jetzt halt so einen riesen Reichweitenvorteil hatte und Nick Hein jetzt im Stand sicherlich solide, es ist jetzt halt nicht jemand, der jetzt irgendwie 70 Strikes pro Runde oder so furchtbar aktiv ist, und deshalb war es halt schwierig für ihn, da eine Decision zu gewinnen. Wie gesagt, wenn ich jetzt gerade mal auf MMA Decisions gucke, da haben wir einen Draw von Sherlock, es gibt 3 Scorecards für Nick Hein und 6 oder 7 für James Vick, also es ist jetzt keine Robbery sicherlich gewesen, es war auf jeden Fall ein
Publikum-Scoring.
Da müsste ich jetzt die Results mal angucken. Da haben wir 47,5% sagen, Hein hat gewonnen, aber da ist es halt vermutlich, also in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass du eher eine Scorecard als Fan gibst, wenn du der Meinung warst, dass die offizielle Scorecard falsch war, würde ich einfach mal behaupten.
Richtig.
Ja, nee, das ist klar. Nein, das hat mich jetzt nur mal der Vollständigkeit, aber ich habe jetzt niemals mein Argument.
Ja, also die meisten sind da für Nick Hein, offenbar. Wie auch immer, es war auf jeden Fall ein enger Kampf.
Ah, die amerikanische
Fans. Absolut keine Schande. Was ich ja sagen muss, was für mich so ein bisschen, wo bei mir so ein bisschen die Alarmglocken losgingen, war bei deinem sehr schönen Interview mit Nick Hein mit dem Sparring im Hintergrund oder dem Heavy Bag oder was auch immer. Das, was wo er ja erzählt hat, dass er irgendwie seine, ich glaube, hat er nicht damals sein komplettes Trainingscamp geändert und jetzt überall anders trainiert und ist irgendwie sehr viel hin und her gereist, hatte ich das Gefühl, so habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung.
Von Düsseldorf nach Köln ist nicht so weit.
Nein, ich meinte, dass er irgendwie bei 3 verschiedenen Gyms gleichzeitig trainiert oder irgendwie sowas und...
Ja, er macht halt die verschiedenen, er hat mit Nordin Asri, hat er Striking gemacht, das weiß ich noch. Das Grappling hat er in Köln gemacht und genau, die ganze Strength and Conditioning macht er sowieso anders. Also das ist immer schon
so gewesen. Ursprünglich hat er doch, glaube ich, mal beim Combat Club Cologne angefangen, meine ich, und hat dann irgendwie nach seinem UFC-Debüt die Trainer gewechselt, wo ich mir auch dachte, so okay, es wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, also es kann halt immer einen Effekt haben, wenn du...
Das Reebok-Geld, was er hat, was er jetzt
irgendwie... Wenn du das Trainingscamp wechselst, kann halt immer einen Effekt haben. Ich habe mir da so gedacht, okay, das wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen chaotisch, dass er jetzt so auf vielen verschiedenen Faden wandelt. Kann jetzt, und das hat vielleicht auch keinen Einfluss gehabt, man weiß es natürlich nicht. Was ich halt interessant finde, dass er jetzt in Thailand trainiert, mit einigen anderen, die auch auf der Karte, Mervek Taisumov trainiert da ja, glaube ich, auch mit ihm zusammen.
Alle noch mehr, falls er noch auf der Karte
ist. Der glaube ich auch, ja, da bin ich gespannt, das ist auf jeden Fall ein sehr renommiertes Camp, wo er auch so alles in einem hat, vermute ich mal, und ich bin sehr gespannt.
Tiger Muay Thai,
genau. Er wird hoffentlich ein Post-Fight-Interview haben, wo er Roger Huerta dankt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also ich bin sehr gespannt, wie dieser Trainingscamp-Wechsel sich auf ihn auswirkt. Letztendlich weiß ich halt wenig von seinem Gegner, aber ich denke schon, dass Nick Hein durchaus bewiesen hat, dass er sehr viel Talent hat, auch unglückliche Niederlage zuletzt, aber ich denke, hier wird er per Decision gewinnen.
Was ich sehr interessant fand, ist diesen Kampf gegen James Wick gegen Jake Matthews dann hatte. Gegen auch ein sehr aufstrebendes Talent, was ja hier auch schon im Rahmen von Jonas täglicher wöchentlicher Hype-Runde gehypt wurde. James Wick
ist auf jeden Fall kein schlechter.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das Trainingscamp, dieser Wechsel da irgendwie einen Ausschlag gegeben hat in dem James Wick Kampf. Es war halt blöd, dass Nick Hein dann die Distanz in den zweiten, dritten Runden nicht mehr schießen konnte. Er hat so ein bisschen, hatte man das Gefühl, so ein bisschen Respekt vor James Wick Grappling vielleicht dann zu Boden nehmen können, man weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall, was man ihm nicht unterstellen kann, dass er nicht kämpfen wollte. Der Eindruck, der entstanden ist, dass James Wick den Kampf halt von außen lang gemacht hat und Nick Hein halt hinterhergelaufen ist. Da kannst du halt sagen, er hat die Octagon Control gehabt oder Aggression oder was auch immer. Erst nur zu dem James Wick Kampf. Ich habe ihn übrigens auch bei James Wick gehabt, knapp, aber das werde ich auch vor Nick Hein so vertreten. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Er hat wieder sein Trainingscamp gewechselt. Das muss man natürlich abwarten, wie das ist. Wenn man Nick Hein bei Twitter folgt oder bei Facebook, das kann ich immer nur empfehlen, der postet immer ein paar lustige Videos. Ich hatte ja das Vergnügen, mal länger mit ihm zu quatschen. Also wir haben eine halbe Stunde Interview gehabt oder 20 Minuten oder so und habe insgesamt anderthalb Stunden ungefähr mit ihm gequatscht. Ist ein sehr, sehr netter, sympathischer Zeitgenosse. Absolut, ist nicht dumm. Das auf gar keinen Fall. Spricht gutes Englisch. Könnte der Posterboy der UFC werden, für Deutschland zumindest. Und hat diesen... Bitte?
Und er kann nur Post-Fight-Interviews halten.
Das stimmt allerdings.
Auf jeden Fall, ja.
Woodka hat ihn letztes Mal gehypt. Ich glaube, er ist mit Bad Street USA rausgekommen oder was. Ja. Und da hat er auch beim Bleacher Report Rang 8 der 10 besten Entrances bekommen, glaube ich sogar. Und
Dave Meltzer hat ihn sofort in sein Herz geschossen, dass er halt in Dallas damit rauskam.
Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber...
Freebirds!
Bitte?
Fabulous Freebirds!
Ja, wow. Ich kenne die, ja, danke, das verstehe ich jetzt schon, aber bringt mir jetzt nichts. Ich werde ihn trotzdem darauf ansprechen, logischerweise, beim Media Day. Er hat diesen Judo-Hintergrund, ist ein bisschen klein für die Gewichtsklasse, aber wenn man sich überlegt, er hat in sämtlichen Gewichtsklassen auch gekämpft, im Judo ist natürlich ein anderer Sport, aber hat da, glaube ich, mit diesen größten Nachteilen jetzt nicht so ein Problem generell. Gut, James Wick ist auch ungefähr das Größte, was du so finden kannst im Lightweight. Er kämpft jetzt gegen Lukas Zajewski, zu dem ich überhaupt gar nichts sagen kann. Dass er einen Sieg gegen Marcin Held hat bisher so in der lokalen Szene in Polen gekämpft. Und ich denke, es ist oben, dass Peter Sobotta letztes Jahr auch jemanden, der noch keine Niederlage hatte, auch mit polnischen Szene da gekämpft hat, besiegen konnte. Und ich glaube, dass das Nick Hein dieses Mal hier macht in Berlin. Ich denke, dass er eine Decision holt gegen Lukas Zajewski. Er wird das machen, was er immer macht. Er hat es mir schon 100 Mal gesagt. Go with the flow ist das, was er tut. Ob das dann immer so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Er könnte den Kampf, glaube ich, in 100% der Fälle, wenn er im Clinch ist, zu Boden nehmen. War damals hinter Ole Bischoff, glaube ich, der zweitbeste Judoka in Deutschland in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo. Jetzt hat er hier 70 Kilo. Und ich glaube, dass er hier eine Decision gewinnt.
Ja, dieser Kaminski, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, das ist echt schlimm.
Diese Kaminski ist stimmt.
Hervorragend. Du hast wieder sehr viel schon wieder in den Was kann ich eigentlich nur über diesen
Red doch über die Kaminskis. Du könntest natürlich die Frage stellen, ob Nick Hain jetzt überhaupt noch als Sergeant betitelt werden darf, wo er das Amt doch abgelegt hat. Genau,
er ist ja trotzdem ein Sergeant der Herzen der Fans. Und er ist ja auch jemand, der weiter bestimmt, dass die Kommandos jetzt als Sicherheitsmann angibt. Deswegen ist das auch kein Problem. Deswegen kann er sich weiter Sergeant nennen. Und das ist auch viel besser für die nächste Zeit. Lukas Zajewski trainiert zusammen mit Peter Roman, ist aus Danzig, ist natürlich mit ihm sehr beliebt. Und ich hoffe, dass Nick Hain ihm hier trotzdem den Boden aufwischt. Nick Hain, wie gesagt, sehr, sehr gutes Grappling, Black Belt in Judo und natürlich auch trotzdem, glaube ich, Jiu-Jitsu, glaube ich, auch oder was auch immer. Der Striking war ja nicht wirklich schlecht gegen James Wick, es war halt nur, dass Wick einfach besser ist. Und er hat trotzdem ziemlich gut ausgesehen. James Wick hat ja vor kurzem auch Jonas' Lieblings-Hype-Train von
Jack Matthews. Das zeigt, dass du sehr gut zuhörst, weil Jojo wortwörtlich das Gleiche gesagt hat eben.
Ja, aber wir müssen das immer öfter erwähnen, wenn Hype-Trains von dir gestoppt werden. Das kommt hier des Öfteren vor. Und
ich weiß, dass Jojo sowas sagt. Ich wollte es aber nochmal
Ich wollte es auch mal sagen.
Ja, also das freut mich immer, wenn die Hype-Trends von dir gestoppt werden. Und das spricht natürlich auch ganz klar für
James Wick. Wenn der Kani jetzt noch verliert, um Gottes Willen.
Ja, dann werde ich den Main Event, glaube ich, nicht mehr in der Halle erleben.
Einen tollen Kampf in Berlin gehabt gegen Drudoba, wo er teilweise Drudoba ja auch ein bisschen die Berliner Fans für sich gewonnen hat, aber danach waren sie beste Freunde, James Wick, die waren nicht beste Freunde. Vielleicht wird er etwas freundschaftlich mit JSG werden, das wäre auch schön. Vielleicht hat er noch eine Schwester, die er verheiraten kann. Und das wäre nochmal sehr schön. Ich freue mich für Nick Hain, dass er hier in Deutschland weiterhin kämpfen kann. Ich freue mich auf die Post-Fight-Promo, wenn er den Kampf gewinnt. Da freuen sich auch die ganzen amerikanischen Leute drauf, die die Show natürlich sehen werden müssen. Deutscher einfach UFC schreit, UFC, UFC. Und das wird hier auch passieren. Er wird das MA in Deutschland komplett würdig vertreten und hier einen Sieg durch einstimmige Punktentscheidung gewinnen.
Natürlich. Ich bin auch froh, dass wir nicht über den DJ Tomek geredet haben in diesem Zusammenhang.
Nein, ich habe auch DJ Tomek relativ verdrängt. Das kam mir erst in den letzten Tagen wieder hervor. Soll ja Nick Hain begleiten.
Ja.
Ich hoffe, ich wollte so eine Live-Performance wie bei Marius Pudzianowski oder wie bei Stefan Bonner.
Seufzt. Ja. Gut. Machen wir weiter. Die Maincard ist damit Geschichte.
Sie ist sehr deutsch.
Bitte? Sie ist sehr deutsch.
Deutschland gegen den Rest der Welt hast du es ja betitelt.
Ja.
Ja.
Ich bleibe auch dabei. Das ist Deutschland gegen
den Rest der Welt. Ja, dann machen wir weiter.
Gut. Mr. Finland kämpft gegen habe ich noch nie was von gehört. Jonas, du kannst da bestimmt was zu sagen.
Zu seinem Gegner weiß ich auch nichts. Ich habe ja auch einen Artikel über den Kampf geschrieben, wo ich mich, glaube ich, geweigert habe, über seinen Gegner zu reden. Weil er war bei Ultimate Fighter Latin America, glaube ich, dabei, hat da irgendwie verloren, hatte dann einen Kampf in der UFC, den er per Decision gewonnen hat. Das ist eigentlich nicht erwähnenswert, wenn wir ehrlich sind, weil es geht hier nur um Mr. Finland. Auf den freue ich mich natürlich sehr. Ich bin sehr gespannt, was er zeigen kann. Er ist ein sehr charismatischer Kämpfer.
Du hast ja schon mal mit ihm gesprochen.
Ja, das hat leider nicht so gut geklappt, aber ist egal. Er hat auch mal einen gewissen Tom Dukenwa besiegt, der als riesengroßes Talent gilt zum Beispiel. Er ist ein ziemlich guter Grappler. Hat bisher ausschließlich per Decision oder Submission gewonnen und hat deshalb in seinem UFC-Debüt gedacht, hey, ich mache einfach mal Flying Knee und knockt seinen Gegner in 8 Sekunden aus. Das spricht, denke ich, für sich. Er ist sehr gut darin, Äpfel zu essen und dass dann Millionen Leute das auf Facebook sich angucken aus irgendeinem Grund, den niemand versteht. Ich mag ihn halt. Er hat auf jeden Fall einen Charakter, er ist eine Persönlichkeit und bisher hat er im Käfig auch immer durchaus überzeugen können. Er hat halt 2 Niederlagen, eine ganz am Anfang der Karriere, das ist alles keine Schande. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Kampf. Ich halte viel von ihm sportlich und auch als Charakter halte ich sehr viel von ihm. Ich glaube nicht, dass wir so viel über den Kampf reden müssen, weil niemand kennt seinen Gegner und der Gegner ist auch relativ zweitrangig. Oder
wollte ich aus, würde ich jetzt
vorhin. Und deshalb tippe ich natürlich.
Wenn er verliert, was machst du dann, Jonas?
Ich nehme das professionell und gefasst auf und warte auf den nächsten Kampf natürlich. Was denkst du denn von mir? Also ich tippe natürlich drauf, dass er zu seinen Grundlagen zurückgeht. Ich glaube, er wird sehr zufrieden über seinen Knockout-Sieg gewesen, aber ich glaube, er wird hier wieder den Kampf zu Boden nehmen und dann per Bravo-Choke gewinnen, wie er es schon öfter mal gemacht hat.
Der Darth-Choke, so. Gut, machen wir mal weiter.
Ich finde sein Profilbild, aber das ist gut. Das ist ja wirklich so dieses Klischeebild, was ja, wäre ja Schwede, dann würden da
ein
Konservativen auf Twitter durchdrehen und sagen, das ist ja die Zukunft Schwedens. Das ist ja so, das liest man häufig so im Internet, aber er ist das Glück Finne und ich glaube, die haben kein so großes Einwanderungsproblem wie die Schweden, die da sich darüber aufregen, dass die ganzen Leute aus Afrika kommen und er kommt ja aus hier, nicht aus Afrika, aber aus Irak, das ist ungefähr das gleiche für die ganzen Konservativen. Deswegen ist das ein tolles Bild. Also, man kann es nicht schreiben, sollte es bei der Policy auch mal nachgucken. Es ist Money.
Es ist wirklich Money. Also wir müssen es auch in den Thread dazu schreiben, bevor wir über den Kampf reden oder Jonas.
Ja, das Bild. Wir werden es auf Twitter noch posten und so weiter und so fort. Das findet ihr schon irgendwie.
Der tschetschenische Österreicher Maybek Taisimov kämpft gegen Alan Patrick. Und das ist ein sehr interessanter Kampf eigentlich, weil Alan Patrick ein gar nicht so schlechter Mann ist. Der hat zum Beispiel John McDessie besiegt, auch schon anderthalb Jahre fast her, hat seitdem nicht mehr gekämpft und kämpft gegen Maybek Taisimov, der jetzt zwei Siege in der UFC hat, beziehungsweise drei Siege schon hat, war sehr aktiv 2014, drei Kämpfe, jetzt schon der zweite in 2015. Absoluter Powerpuncher hat man gesehen, vielleicht nicht so gerne grappelt, ich weiß es nicht. Das, was ich von ihm gesehen habe, spricht auf jeden Fall dafür, dass es hier ein kurzer Kampf werden könnte. Alan Patrick strikt auch gerne, ja, ist Brasilianer, interessant.
Ja, Alan Patrick Silva Alves heißt ja laut Sherlock komplett.
Ja, das heißt ja nichts.
Wie auch immer.
John Lineker, heißt auch John Lineker irgendwas. Egal. Ich kann zu dem
Desi besiegt, als er noch eine Firma hatte.
Genau, was ein sehr umstrittenes Urteil damals war, da erinnere ich mich noch dran, an den Kampf selber erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, ich mich auch nicht, aber ich hoffe hier, Österreich-Deutschland ist eine über Jahre gewachsene Verbindung. Ich denke, dass Taisimov hier den Kampf gewinnt und ich hoffe mal auf einen schönen Knockout.
Ich freue mich auch durchaus auf den Kampf. Zu Alan Patrick kann ich, wie gesagt, wenig sagen. Er hat zumindest mit McDessie mitgehalten, was ja auch durchaus im Stand nicht unbeeindruckend ist. Er ist ziemlich groß, das weiß ich noch. Er ist unbesiegt.
Er trainiert mit Jacques
Souza. Genau. Die eine Sache, die ich bei Maybek Taisimov toll finde, er hat drei Siege in der UFC und den einzigen Gegner, der er nicht ausgenockt hat in seinen Siegen, der Typ heißt mit Nachnamen Bang, was ich sehr schön finde. Er hat jetzt Martin Wandel spektakulär ausgenockt in 61 Sekunden. Hat einen Gegner in Schweden besiegt, wo ich ja live war, der in dem Kampf so schlecht aussah, dass alle darüber spekuliert haben, ob er gegen CM Punk antreten könnte, eventuell. Also das war irgendwie ein wenig aussagekräftiger Sieg. Aber generell halte ich, muss ich sagen, echt viel von Maybek Taisimov. Der macht richtig Spaß. Er hat, ich glaube, in seinem Debüt hat er ziemlich viel Ring sogar gezeigt. Ich meine, mich da so vage dran erinnern zu können. Er hat zwischenzeitlich mal einen Kampf verloren. Kann mal passieren, ist jetzt auch keine Schande und er kann auf jeden Fall hart zuschlagen, trainiert ja auch bei Tiger Muay Thai, hat da Roger Huerta mal sehr gelobt in seiner Postfight-Promo zuletzt. Von daher hat halt gegen den Traktor verloren, das kann jedem mal passieren, das ist ja auch sehr schwierig, da auf so einem Feld dann so zu gewinnen. Von daher, ich freue mich auf den Kampf, Maybek Taisimov ist immer sehr unterhaltsam und sollte hier, denke ich mal, gewinnen und solide Ansetzung.
Ich würde mir auch. Jacques Souza ist ja, glaube ich, keiner, der so Coaching macht. Wäre irgendwie schön, wenn er mal so nach Deutschland mitfliegen würde für die Ecke, für
Alan und dann, Patrick. Könntest du noch während des Rings die ganze Zeit diesen Alligator-Tanz macht oder was?
Und dann kriegt er auch Props, genau so wie JSP letztes Jahr.
Aber ja, ich tippe auf die österreichische Connection hier. Maybek Taisimov gewinnt. Auf jeden Fall.
Jetzt ist ein Kampf, den Jonas natürlich sehr, sehr interessiert, weil er da sehr involviert ist in diesem Kampf. Niklas Bäckström hat letztes Jahr in Berlin den Hype Train, den nur Jonas gefahren ist, von Tom
Mackey. Stoppt. Hab ich den großen Niklas Backstrom-Hype-Train ausgelöst und was dann passiert ist, das ist
allen klar. Auch schon wieder entleist,
und danach wollte ich dann auf den Mike Wilkinson-Hype-Train aufspringen, der ihn ja besiegt hat und der hat sich jetzt verletzt, also passt alles wunderbar.
Ja, also, genau, der kämpft jetzt gegen Nuat Lahat, der Jonas und der allen auch, Hörern wahrscheinlich ganz sein sollte durch Kudo Fredo Peppi, der ihn per Flying Knee ausgenommen hat.
Also, und das aus Israel ist, was in Deutschland bestimmt immer sehr gut ankommt. Gerade so in Berlin. Und ich sage auch ganz klar, das ist für Jonas bestimmt sehr schwierig, so als intelligenter linker Deutscher, dann ist er natürlich relativ kritisch.
Ich weiß noch, dass meine Twitter-Timeline sehr schlimm war, weil Nuat Lahat, glaube ich, ist ja in der IDF oder irgendwie sowas, glaube ich sogar, und hat dann nach dem Kampf gesagt, dass er jetzt, nach dem Kampf gegen Steven Seiler wollte er sofort wieder zurück nach Israel und da irgendwie weiter tätig werden. Und meine US-linke Twitter-Timeline hat da sehr entspannt drauf reagiert, um es vorsichtig zu sagen. Das war sehr schwierig. Die US-Linke ist da immer sehr anstrengend, aber gut. Ich bin natürlich gespannt auf den Kampf. Backstrom, also ich fand, was er gegen Tom Linimäki gemacht hat, war sehr, sehr beeindruckend. Das haben mittlerweile relativ viele Leute leider mit Tom Linimäki gemacht, in ähnlicher Art und Weise. Aber gut, ja. Er hat ja auch mal Max Koga besiegt, der als großes deutsches Talent galt, in 15 Sekunden mit dem Frontkick ihn ausgenockt. Und gegen Mike Wilkinson war er auch sehr verliebt in seine Frontkicks, hat immer wieder Frontkicks gezeigt mit Händen auf der Hüfte so ungefähr und wurde dann von einem einzigen Schlag brutal erwischt und komplett dem Bewusstsein entnommen und ausgenockt. Das war eine sehr schwere Niederlage. Es wirkte halt so ein bisschen, als würde er den Kampf nicht so wirklich ernst nehmen. Deshalb weiß man halt nicht, ist jetzt quasi an seiner alten Wirkungsstätte in Berlin zurück, muss seine Karriere so ein bisschen wieder auf den...
Für manche Psychopathen ist es vielleicht nicht einfach, so normal zu denken.
Genau. Deswegen kann es gut sein, dass er wird bestimmt wieder ein tolles Poster-Interview hoffentlich machen, wo er uns erklärt, dass er keine Witze macht oder sowas, während er wie ein Psychopath guckt. Also ich glaube weiterhin, dass er viel Talent hat. Er hat gutes Grappling gezeigt. Eigentlich hat er überall gute Anlagen gezeigt. Im letzten Kampf, wie gesagt, es wirkte halt so ein bisschen überheblich von ihm. Man weiß es halt nicht. War seine erste Niederlage. Kann ja auch sein, dass er sich irgendwie für unbesiegbar gehalten hat und jetzt diesen Reality-Check, den Realitätsabgleich so ein bisschen gebraucht hat und jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen ist. Und Nuat Lahat ist auch kein schlechter Kämpfer. Ich meine, gegen Godofredo Pepe
klar,
dann kannst gegen du den brutal finden. Ausgenockt zu werden, das passiert den besten Leuten, das ist jetzt keine Schande. Er hat Wuttges verkappten Lieblingskämpfer Super Steven Seiler besiegt. Das ist durchaus ein solider Sieg, da muss man sich nicht für schämen, ansonsten ist er halt unbesiegt, also er ist auch durchaus ein solider Kämpfer. Von daher, ich tippe trotzdem, dass natürlich mein Hype Backstrom, ich glaube, er wird ihn hier vielleicht sogar ausnocken, weil ich von Nordlayer hat im Stand nicht so wirklich überzeugt war, gerade in dem Pepe-Kampf auch. Von daher, ich tippe mal auf den Knockout-Sieg von Backstrom.
Backstrom ist back.
Ja. Dann Scott Eskam gegen Antonio dos Santos besprechen wir
nicht. Ich möchte kurz erwähnen, ich habe einen Artikel drüber geschrieben. Patrick Wyman hat mal Scott Eskam als größtes Middleweight-Talent außerhalb der UFC bezeichnet oder irgendwie sowas. Dann hat er natürlich sofort sein Debüt verloren.
Dann sitzen wir bei dem Kampf sitzen wir aber nicht zusammen.
Der Kampf könnte auch unterhaltsam werden. Er hat in seinem letzten Kampf, er hat klar verloren, hat es aber durchaus geschafft, seinen Gegner mit dem Frontkick fast auszunocken und danach wieder zu verlieren. Also es war so ein bisschen unglücklich. Sein Gegner ist auch sehr lustig, der in seinem UFC-Debüt irgendwie mit einer Woche Notice kurzfristig eingesprungen ist, hat sich dann ein wildes Slugfest mit Daniel Serafian geliefert und hat dann irgendwann um eine Pause gebeten, weil er hat sich seinen Daumen ausgerenkt, der stand auf einmal ganz komisch ab, dann hat er kurz gesagt zum Ref, mach mal kurz Pause, sich den Daumen wieder eingerenkt und wollte dann einfach weiterkämpfen. Der Ref hat gesagt, bist du bekloppt, und hat den Kampf abgewunken und da war er sehr enttäuscht. Ich fand das unfassbar lustig damals, vor allem, das sah halt so aus, als würde ihm das ständig passieren, weil er halt so komplett gelassen war, oh, mein Daumen steht auf einmal in die vollkommen falsche Richtung ab, Moment, kurze Pause, krack, jetzt können wir weiterkämpfen. Das fand ich damals sehr, sehr unterhaltsam.
Nickname ist Junior Alpha, was eigentlich Beta bedeutet, glaube ich.
Ja, und das Schlimme ist, er heißt Antonio dos Santos Junior und sein Nickname ist Junior Alpha, also er ist Antonio Junior Alpha dos Santos, was furchtbar verwirrend ist. Als ob die nicht alle schon ähnlich genug klingen, dass er sich auch noch so
nennt. Ja, und jetzt ist heute noch Junior Dos Anjos
dazugekommen. Genau, also es ist wirklich schlimm. Und er wurde mal von irgendwem verglichen, ich weiß nicht mehr mit wem, das war auf jeden Fall auch so ein lustiger Vergleich, das war irgendwie so eine... ich weiß noch, er wurde verglichen mit einer Middleweight-Version von Pat Barry. Also irgendwie defensiv nicht wirklich gut, aber offensiv macht er viel Feuer.
Ist er 1,45 groß? Oder
was? Vermutlich, ja. Von daher, es sind halt keine großen Namen. Sie haben beide ihr Debüt verloren. Aber auch das könnte durchaus unterhaltsam werden. Und ich tippe auf Scott Esken.
Piotr Hollmann ist noch ein interessanter Kämpfer, der hier kämpft. War jetzt, ich glaube, er war gesperrt. Er kämpfte gegen Gleison Tibau, hat gegen den verloren. Das wird jetzt die schlechtere Version. Francisco Trinaldo hat er mit Big Pekimura durchaus so die Elia Quinter und Eve Edwards gekämpft. Also das sind schon, für 4 UFC-Kämpfe ist das so ziemlich hart, was du selbst im Lightweight da vorgesetzt bekommst. Kämpft jetzt gegen Magomed Mustayev. Sagt mir jetzt nichts. Und Taylor Lapidus gegen Ulka Sarsaki.
Ich möchte ganz kurz, Piotr Hallmann galt mal so als die große Hoffnung des polnischen MMAs in der UFC, hatte ich so das Gefühl. Weil er halt diesen Kampf mit Trinaldo, wo er, glaube ich, in der ersten Runde fast ausgenockt wurde und dann mit dem Kimura zurückkam, irgendwie sowas. Was war ein sehr unterhaltsamer Kampf damals. Alle fanden es toll. Gegen Eli Quinter verlieren ist ja keine Schande. Er hat halt Eve Edwards besiegt, der komplett am Ende mit seiner Karriere war und hat dann gegen Gleison Tibau verloren. Also absolut keine Schande. Ihm fehlt halt wirklich so ein herausragender Sieg. Und er ist halt durch einen Drogentest gefallen. Das ist auch immer unschön. Aber er hat, glaube ich, durchaus einiges an Talent und ich bin gespannt, was er hier machen kann. Aber ich werde hier auf seinen Gegner tippen. Aus einem einzigen Grund, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch seinen Kampf, Mustafaev oder wie auch immer man ihn ausspricht, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht kämpfen sehen. Aber er ist ein russisches Talent. Die sind aktuell ja sehr beliebt. Er trainiert scheinbar auch teilweise bei American Top Team, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Er ist noch ziemlich jung. Und er hat in seinem letzten Kampf einen Sieg eingefahren über einen gewissen Abu Bakr Nurmagomedov, nämlich den kleinen Bruder von Habib Nurmagomedov. Und der auch ein gutes Talent ist. Und allein deshalb sage ich, das scheint mir ein guter Mann zu sein. Er hat in der russischen Szene viele Leute besiegt. Die kenne ich alle nicht, aber die russische Szene ist aktuell sehr im Kommen. Deshalb ist das, glaube ich, kein schlechtes Zeichen durchaus. Und mit so einem prominenten Namen auf der Siegesliste bin ich durchaus mal gespannt und ich tippe einfach mal drauf, dass er gewinnt. Ich weiß auch zu wenig über ihn natürlich, aber auch das,
Er ist Sambo-Kämpfer.
Genau. Und da du ja Szenen-Jonas bist, kennen wir das nicht anders.
Genau. Soll ich jetzt noch was zu Ulka Sasaki sagen oder wie?
Ja.
Er galt mal als das größte japanische Talent der UFC. Und das heißt natürlich, er sah in seinem letzten Kampf total furchtbar aus und hat verloren. Aber hat bestimmt trotzdem Talent. Er hat halt wirklich richtig, richtig, richtig schlechten Kampf abgeliefert. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht davon zurückkehren kann. Er ist ja der Pacific Rim Champion, hatten wir, glaube ich, gesagt. Und Pacific Rim war ein sehr guter Film, deshalb hoffe ich auch auf einen sehr guten Kampf. Und
sehr gut. Dann war's das.
Ja, ich bin sehr traurig, dass auf Sherdog immer noch Nikita Krylov auf dieser Card gelistet ist und ich weiß leider, dass es nicht stimmt, aber ich habe mich trotzdem gerade gefreut, wie
Sherdog ist halt
scheiße. Wie ein Kind in der Spielzeugabteilung. Ja. Und Ellen Omea hat einen Gegner, laut 2 Tagen, laut UFC, aber sie geben ihn nicht bekannt. Vermutlich, weil sie nicht wollen, dass sie es so machen wie bei Uriah Hall, dass er einen Kampf kriegt und dann sofort wieder raus ist. Deshalb, keine Ahnung, wann man das erfahren wird. Es soll irgendein relativ guter Engländer sein, habe ich noch gehört, aber keine Ahnung. Eine Neuverpflichtung auch. Von daher würde ich ihn eh nicht kennen.
Tja, Alex Reed vielleicht.
Ich vermute nicht.
Schade. Es ist Paul Daly.
Das wäre nicht das UFC-Debüt von Paul Daly, glaube ich.
Das ist richtig, aber es ist eine Neuverpflichtung.
Ja,
es wäre interessant zu sehen, wie er ins Featherweight cuttet. Was?
Wird Jonas Billstein, der ganz viel cutten muss. Genau. Aber die Chance ist sofort ergreift.
Natürlich. Gut.